Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Geht das euch auch so, wenn ihr bei euren Freunden rumfragt, tun die was für die Umwelt? Die Erfahrung von Hans-Jürgen Bartsch ist, ja, fast jeder tut was. Doch ist das auch richtig? Wenn ich ein großes Haus gebaut habe und darin Ökoprodukte esse, bin ich dann umweltbewusst? Fragt mal den Soziologen Professor Peter Preisendörfer, der gleich bei uns im Hörsaal spricht. Der erzählt euch dazu was ganz anderes, als ihr denkt. Hier aber erstmal unsere heutige Collage als Einstimmung dazu.
Also, es kommt auf Sie, auf mich, auf alle an.
Die Leute, die arm sind und ganz sich bescheiden, die haben die beste Ökobilanz.
Gärtnern wollen sehr, sehr viele Menschen in der Stadt, haben aber keinen Platz und keine Möglichkeiten dazu.
Dass man halt einfach so einen Samen einpflanzt und dann kommt dann irgendwann was zu essen dabei raus, ist halt schon ziemlich Magie, wie ich finde.
Warum jemand nach China fliegt, ob aus Urlaubsgründen oder um Business zu machen, das ist der Umwelt eigentlich gleichgültig. Ne? Einmal Domrep und zurück sind 2 Jahresleistungen Autokilometer.
Es gibt Bereiche im Pazifik, aber auch anderswo, da können Sie quasi jeden Fisch aufschneiden und Sie finden da im Magen bis zu 1/3 an Plastik. Und dieses Riff wird sich sicherlich hier in der Karibik so nicht mehr wieder erholen.
Ich bringe mich um, das ist der beste Beitrag, den ich leisten kann. Ne?
Also, alle Diskussionen sind vom Tisch, wenn ihr nicht mehr lebt. Dann habt ihr eine super Ökobilanz. Wetten? Im Ernst, nach Ansicht der Experten ist jedenfalls der Trend, in Deutschland eine niedrige Geburtenrate zu haben, aus Umweltgesichtspunkten nur zu begrüßen. Und wie sieht's sonst in der Praxis aus mit euren und meinen Freunden? Wir haben Susanne Grüter losgeschickt. Sie hat Umweltbewusste beim Urban Gardening getroffen, beim Gemüseanbau in der Stadt. Überall. Das heißt, nahezu weltweit sprießen Radieschen inmitten von Häuserschluchten oder auf Brachflächen. Eine noch drastischere Form der Stadtbegrünung verfolgen Anhänger des Guerilla-Gardenings. Doch retten die wirklich unsere Erde? So sieht erst einmal deren Sicht aus.
Es gibt nette Menschen, man begegnet sich, man macht zusammen etwas, man tut Gutes. Ich finde es total schön, weil in der Stadt ist einfach an vielen Orten ganz viel Beton nur und kein Grün und es ist traurig und wenig Leben und ich finde das grundsätzlich eine gute Idee.
Für mich ist das auch irgendwo spirituelle Praxis, mich in der Natur wiederzuerkennen und vor allen Dingen sowas Grundsätzliches wie Nahrungsmittelproduktion selbst zu machen. Dass man halt einfach so einen Samen einpflanzt und dann kommt dann irgendwann was zu essen dabei raus, ist halt schon ziemlich Magie, wie ich finde. Hier geht es eigentlich darum zu lernen, wie kann ich das halt auch mit natürlichen Mitteln schaffen. Wie schafft die Natur das eigentlich in einem Wald zum Beispiel, wo halt auch Bäume riesengroß werden, ohne dass da Leute immer literweise Zeug aus der Fabrik auf den Boden kippen.
Ich kann es einfach nicht mehr fassen, dass wir hier irgendwie fast 10.000 Quadratmeter Fläche abgedeckt haben. Wir nannten es immer Landgewinnung, haben dazu dann riesige Treffen immer gemacht mit 30 Leuten und haben dann sukzessive die Folie ausgelegt, den Sand draufgeschifft, die Kästen gebaut und die Kästen draufgestellt.
Wir betreten Neuland.
Neuland. So heißt das Urban Gardening-Projekt in Köln, das Judith 2011 auf einem ehemaligen Brauereigelände mitgegründet hat. Eines der größten in Deutschland.
Wir sind hier auch Anwohner und uns hat das total genervt. Diese Brachlage und diese zunehmende Vermüllung und dass da nichts passierte. Da gab es ja unterschiedliche Pläne für die Fläche, die gehört dem Land. Extrem hochpreisige Wohnbebauung. Extrem hochpreisige Bürobebauung, null Grün, keine soziale Mischung. Also sowas wollten wir hier auf gar keinen Fall haben. Dann haben wir gedacht, Gärtnern ist da eine Top-Lösung für als Zwischennutzung. Weil Gärtnern wollen sehr, sehr viele Menschen in der Stadt, haben aber keinen Platz und keine Möglichkeiten dazu. Und das war so die Ursprungsidee.
Bis das Land Nordrhein-Westfalen diese Brachfläche endgültig nutzt, können Jahre vergehen. In der Zeit sollen dort Tomaten und Kräuter wachsen. Davon haben Judith und ihre Mitstreiter die zuständige Baubehörde dann tatsächlich überzeugt. Die ließ lediglich wissen:
Toll, Super Konzept, solange ihr da kein Cannabis anbaut, könnt ihr das machen.
Seit 3 Jahren nun sprießt auf Neuland, was die Wurzeln hergeben.
Wir haben ja von Anfang an gewusst, wir wollen in Kästen, in Hochbeete pflanzen. Zum einen, weil der Boden nicht nutzbar ist, ganz besonders, zum anderen aber auch, weil wir mobil bleiben wollen. Und haben dann als Grundlage für jede Kiste immer ein Europalettenformat genommen. Weil Europaletten sind halt eben bestens dazu geeignet, wenn man umziehen will, mit einem Gabelstapler drunter zu fahren und die abzutransportieren.
Rund 100 Kisten sind inzwischen bepflanzt. Lisa inspiziert die Herbsternte.
Ja, man sieht hier, die Erdbeeren sind jetzt auch schon abgeerntet. Aber die waren ganz toll in diesem Jahr und die kommen hoffentlich im nächsten Jahr auch wieder so schön nebendran. Zucchini liegt hier noch, hier angenagt von einem kleinen Häschen. Die hoppeln hier überall rum, die sieht man auch. Die sind mittlerweile auch, hat man das Gefühl, echt an uns gewöhnt. Die haben gar keine Angst mehr. Das ist der Wahnsinn.
Lisa kümmert sich auch um die 3 Bienenvölker auf Neuland.
Da ist jetzt schon ein Anti-Maus-Gitter vor dem Flugloch. Da ist auch jetzt gerade schon echt tote Hose, weil die Bienchen, denen ist das zu kalt. Die finden jetzt auch keine Pollen mehr. Wenn man da jetzt aufmachen würde, würde man die ganz dick zusammengekuschelt in so einer Traube vorfinden, damit die sich gegenseitig warm halten.
Beim Urban Gardening im Neuland kann jeder mitmachen, sagt Judith, und darüber hinaus die Idee auch weitertragen.
Also die Leute können im Prinzip auf ihrem kleinsten, popeligsten Hinterhof sowas auch machen und können hier lernen, wie es geht.
Manchen Stadtgärtnern geht das aber nicht weit genug. Einige pflanzen heimlich Getreide in öffentlichen Grünanlagen, andere drücken Samen in die Ritzen zwischen Pflastersteinen oder setzen Möhrchen auf Grünstreifen zwischen mehrspurigen Fahrbahnen. Straßenkampf der sanften Art, das ist Guerilla Gardening. Im Netz gibt es Anleitungen, wie man Saatbomben in alten Weihnachtsbaumkugeln bastelt, die dann im Frühjahr auf Industriebrachen hochgehen, oder wie man Betonwände mit Moos-Graffiti belebt. Eine Handvoll Moos in den Mixer geben, dazu 2 Tassen Buttermilchzucker und etwas Wasser. Auf niedriger Stufe durchwirbeln und das Gemisch auf die feuchte Betonwand auftragen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Thoralf aus Bonn hat eine weitere Guerilla-Taktik entwickelt. Er pflanzt illegal Obstbäumchen, und zwar nur alte Sorten.
Die tragen reichlich, die sind robust, im Gegensatz auch zu diesen ganzen, in Anführungszeichen, Biosorten. Die sind nämlich nur noch aus 4 bis 6 Elterngenerationen gezüchtet und sind extrem anfällig. Im Bioanbau wird gespritzt mit Kupfer, mit Schwefel. Der ökologische Obstanbau ist in einer Sackgasse. Und mit diesen Guerilla-Pflanzungen tragen wir zur Erhaltung dieser alten Sorten bei. Ich pflanze hier jetzt einen Sämling, einen Wildling aus, eine wilde Zwetschge. Man schlägt natürlich der großen Chemieindustrie und den großen Lobbyisten ein Schnäppchen. Die versuchen ja, das alles Mögliche zu reglementieren. Da ist man dann sozusagen im gewissen Sinne auch im Widerstand.
Evolution, Evolution, obwohl wir alle aufrecht gehen, werden wir uns ewig fragen, worum sich die Dinge drehen.
Der Glaube an den Sinn des Grünen in der Stadt. Soweit die Gespräche, die Susanne Grüter eingefangen hat. Doch was nützen solche Initiativen, wie gerade kennengelernt, um die Welt zu retten? So gut wie nichts, hat dazu schon gestern im Hörsaal der Geologe Professor Reinhold Leinfelder vorgetragen. Weder Umweltschutzgruppen, noch Politiker, noch Lehrer könnten allein zum Erhalt der bereits ausgebeuteten Erde beitragen. Dazu sei viel mehr nötig. Alle Kräfte müssten zusammen an einem Strang ziehen, was aufgrund der sich widerstrebenden Interessen bislang überhaupt noch nicht der Fall sei. Heute ergänzt das Thema Mensch und Umwelt Professor Peter Preissendörfer von der Universität Mainz. Wir berichten von der Sommeruni der Berliner Akademie, die in Zusammenarbeit mit der Freien Universität vom 25. bis 31. August 2014 stattgefunden hat.
Was ist überhaupt Umweltverhalten? Definition, Konzeptualisierung, Messung. Das ist jetzt nicht ein rein akademisches Spiel, wo ich Ihnen irgendeine komplizierte, sinnlose Definition vortrage, sondern geht es darum, was sind die entscheidenden Größen, wenn Sie zum Beispiel Ihr Umweltverhalten verändern wollen. Also Teil 1, was ist das überhaupt? Und zweitens, welche Faktoren beeinflussen das Umweltverhalten? Was wissen wir darüber? Bestimmungsfaktoren, Ursachenanalyse, Oft ist ja Ursachenanalyse wichtig, um dann möglicherweise auch herauszufinden, was kann man dagegen tun, wo kann man ansetzen. Ursachenanalyse ist zwar nicht unbedingt notwendig für Handlungsansätze, aber in vielen Fällen sehr sinnvoll. Gut, das sind also die zwei Teile, über die ich sprechen werde. Ich beginne mit dem ersten Teil, was ist Umweltverhalten? Und da können wir von einem allgemeinen Verständnis ausgehen. Umweltverhalten ist menschliches Verhalten oder Handeln, insoweit es Auswirkungen auf den Zustand der natürlichen Umwelt hat. Und wenn wir davon ausgehen, können wir sagen, ja, eigentlich fast alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf den Zustand der natürlichen Umwelt. Wir atmen Luft, essen Äpfel, gehen im Wald spazieren und so weiter. Also sehen Sie, wenn wir von diesem Verständnis ausgehen, und das ist ja relativ sinnvoll, dann bedeutet es, dass also Umweltverhalten nach diesem Verständnis sehr heterogen ist, sehr vielschichtig. Fast alles, was wir tun, fällt irgendwie darunter. Diese Vielschichtigkeit hat bestimmte Folgen, also ist immer eigentlich für jeden was dabei. Wir alle sind irgendwie umweltbewusst, also 2/3 der Bundesbürger behaupten von sich, dass sie sich umweltorientiert verhalten. Das ist so, weil jeder hat was. Also ich zum Beispiel fahre kein Auto, das sage ich ja auch, die bösen Autofahrer und so weiter. Leute, die besser verdienen, die sagen, ja, ich kaufe aber Ökoprodukte und so weiter. Für jeden ist etwas dabei. Und das ist schon mal ein gewisses Problem. Außerdem, und das ist eigentlich auch ein wesentliches Anliegen, was ich Ihnen hier beibringen will, dass da in diesem Feld also oft furchtbar falsche Prioritäten gesetzt werden. Wir werden verwirrt durch eine Flut von Informationen. Ist jetzt Milch kaufen in Tetrapack besser als Milch kaufen in Pfandflaschen und so weiter? Oder Plastiktüten, die verschiedenen Varianten von Plastik und Mülltrennung und Licht einschalten, ausschalten, lauter solche Dinge. Oder Tomaten, ja, also Tomaten aus Holland, die kommen, die wachsen im Treibhaus dort und in Südafrika wachsen sie auf freiem Feld. Und dann die Ökobilanz, da ist gar nicht so einfach. Also da kann man die Leute wunderbar verwirren und die Leute lassen sich auch irgendwie gerne verwirren. Nichts ist fix, ne? Und dann sagen die Leute, ja, also wenn das alles so unklar ist, und dann mache ich doch lieber in meinem persönlichen Verhalten Business as usual. Gut, also Verwirrung, falsche Prioritätensetzungen, und ich will Ihnen die richtigen Prioritäten gleich erzählen. Es hat auch selbst bei mir lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Inzwischen hat sich das weitgehend durchgesetzt. Wir folgen einem naturwissenschaftlichen Verständnis und da geht es gar nicht um die Motivation. Warum jemand was tut, warum jemand nach China fliegt, ob aus Urlaubsgründen oder um Business zu machen, das ist der Umwelt eigentlich gleichgültig, ne? Sondern das ist eben dieser Materialverbrauch. Ne? Also die Motivation, wir koppeln das von der Motivation ab. Umweltverhalten, da geht es um Hard Facts, um Energie, Stoff-Strom-Bilanz, Materialbilanz, also Energiebilanz, wie wir eigentlich so leben, ja, also meinetwegen Materialbilanz, also da haben die Leute diese dicken Autos, so panzerartige Gefährte, fahren sie durch die Gegend, finde ich immer beeindruckend, also ich bin immer erstaunt, wie Leute sowas machen mit so einem dicken Auto, aber ist sehr materialintensiv, also die Materialintensität pro Serviceeinheit ist da sehr hoch, wenn ich mit meinem SUV von A nach B fahre, ne? Stoffstrome, also Energie, alles lässt sich im Prinzip in Energie umsetzen, in CO2-Äquivalente. Und das ist eben eine wunderbare naturwissenschaftliches Verständnis, da können wir dann angehen, können wir sagen, so, jetzt schaue ich mir Ihre Ökobilanz an und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Also ob Sie umweltbewusst sind oder was Ihnen im Kopf vorgeht, das interessiert uns ja gar nicht, sondern wir koppeln das von der Motivation ab. Das ist wichtig, ne? Gut, und dieser Idee folge ich jetzt. Gut, wenn wir dieser Idee folgen, dann tauchen die Fragen auf, sehr konkret für Sie. Wie können Sie eigentlich Ihre persönliche Ökobilanz oder die Ökobilanz Ihres Haushaltes verbessern? Was sind die zentralen Größen an der ganzen Geschichte? Also nicht Mülltrennung oder irgend sonstige Dinge, sondern wir wissen also, es sind 3 zentrale Bereiche. Nach den Schätzungen des Rats für nachhaltige Entwicklung gibt es ja, der sagt also, diese 3 Bereiche folgende Größen: Mobilität von ihrem ökologischen Fußabdruck, 40% stammen aus Mobilität. 30% entfallen auf den Faktor Wohnen, 15% auf den Faktor Ernährung, und damit haben wir 85% des ökologischen Fußabdrucks abgedeckt. Alles andere können wir mal als Peanuts bezeichnen, obwohl man mit diesem Ausdruck etwas vorsichtig sein muss. Gut, also wir wissen jetzt, worauf es ankommt, und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr in die Details. Es geht ja darum, Ihnen zu sagen, wie Ihre Ökobilanz aussieht und was Sie da möglicherweise ändern können. Beginnen wir also mit der Mobilität. Da will ich eigentlich, wenn ich Ihre Ökobilanz wissen will, will ich wissen, idealerweise, wie viel Flugkilometer haben Sie im letzten Jahr, wie viel Autokilometer und wie viel ÖPNV-Kilometer Sie haben. Also das sind die drei Größen, die ich wissen muss, und auf den Faktor Mobilität 40% entfallen darauf. Also gut, da ist natürlich noch zu korrigieren, wenn Sie viel Bahnfahrer sind, können Sie nicht sagen, es ist ökologisch. Bahn hat eben auch einen Energieverbrauch, und die ganze sieht ungefähr so aus mit den Kilometern. Schauen wir uns ein Auto an, den CO2-Verbrauch pro Person, pro Kilometer. Ein Flugkilometer bringt ungefähr das Doppelte eines Autokilometers. Flugkilometer, Doppelte eines Autokilometers. Wenn Sie Bahn fahren, ist ungefähr 4 Kilometer Bahn entsprechen einem Autokilometer. Also Fliegen ist eine üble Sache. Wenn ich einmal nach China fliege und zurück, dann ist es ungefähr mindestens die Jahresleistung von 2 Jahren. Wenn ich mit dem Auto normal herumfahre, 14.000 km ist ja das, was ein Bundesbürger zurücklegt mit dem Auto im Jahr. Also einmal China und zurück sind 2 Jahresleistungen mit dem Auto. Also so eine Urlaubsreise. Auch Bahn, wenn Sie Bahnvielfahrer sind, auch 40 Gramm, also ist nur 1:4. Also kann ich sagen, ich bin umweltfreundlich, ich fahre immer mit der Bahn. Also das ist zwar richtig relativ gesehen, aber auch die Bahn, ICEs sind absolute Stromfresser, wie wir wissen. Soweit zur Mobilität, also die drei Dinge müssen wir wissen. Gehen wir zum Wohnen. Beim Wohnen ist natürlich erstmal entscheidend, so ein Haus muss gebaut werden. Wenn Sie selbst ein Haus bauen, gebaut haben in Ihrem Leben, haben Sie so eine schreckliche Ökobilanz, da können Sie es gleich vergessen. Also ein Haus zu bauen, ist das Schlimmste, was Sie tun können. Wenn das Haus jetzt mal steht, ist dann die entscheidende Größe der Heizenergieverbrauch. Ja? Alles andere, Licht und so weiter, alles schön und gut, Standby und so, all dieses Zeug. Also Heizenergie ist der zentrale 60% oder was an Verbrauch beim Wohnen. Und wenn wir das nicht so genau wissen, grosso modo kann ich Sie eigentlich fragen, auf wie viel Quadratmeter wohnen Sie? Wenn Sie sagen, ich bin Student, 12 Quadratmeter, dann haben Sie eine super Ökobilanz. Ne? Also die Wohnungsgröße ist eine gute Annäherung an den Heizenergieverbrauch. Gut, dann kommen wir noch zur Ernährung. Also Wohnen war 30%, 40% Mobilität. Wohnen 30%, Ernährung 15%, das ist schon nicht so furchtbar wichtig. Und bei Ernährung will ich eigentlich von Ihnen wissen, wie viel Fleisch Sie essen. Ne? Wie viel Fleisch, das ist der eine Indikator, und der andere der Anteil der Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Warum Fleisch? Das erläutere ich Ihnen noch kurz. Also das CO2-Äquivalente, und jetzt schauen wir mal uns das Rindfleisch an. Vergleichen wir mit Weizenkörnern, ja, Weizen essen, Brot und so weiter. Also sehen wir grosso modo Weizen, also 1 Kilogramm Rindfleisch entspricht so ungefähr 32 Kilogramm Weizen. Also 32 Kilogramm Weizen, wie Sie die essen, da können Sie oft satt werden. 1 Kilogramm Rindfleisch, also entspricht 32 Kilogramm Weizen. Was das natürlich bedeutet, wenn jetzt China breitflächig auf Fleischkonsum übergeht, an CO2, das ist klar. Also Fleischkonsum ist zentral. Und dann hatte ich noch den Indikator Anteil der Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Das ist deshalb wichtig, weil Düngemitteleinsatz und so weiter ist entfällt da eben, und Pflanzenschutzmittel entfallen weitgehend. Also wenn es da irgendwas in Ernährung gibt, dann sage ich Fleisch, wie viel Fleisch Sie essen, und dann haben wir das ungefähr drauf. Gut, So weit, so schön. Also, jetzt wissen Sie, was entscheidend ist, wenn Sie das selbst mal Ihre eigene Ökobilanz interessiert. Da gehen Sie mal auf den Umweltbundesamt CO2-Rechner. Und da werden Sie ein paar Dinge von Ihnen abgefragt, wie oft essen Sie Fleisch und so weiter. Und dann wächst Ihre CO2-Bilanz, wächst da an. Der Deutsche hat ja im Durchschnitt 10 Tonnen CO2 im Jahr. Das ist der Durchschnittswert eines Deutschen. Und um nachhaltig zu sein, müssten wir laut Uber auf 2,5 Tonnen runterkommen. Das kann man echt vergessen. Eine Tonne wird Ihnen schon angerechnet für den sogenannten öffentlichen Konsum, also Lichter und Straßen und so weiter. Der Staat tut ja auch irgendwie viel in die Luft blasen durch seine Aktivitäten. Es wird dann auf die Bürger umgelegt. Also eine Tonne CO2 haben Sie per se, kriegen Sie zugeordnet. Und jetzt können Sie an Ihrem Leben herumspielen, wenn ich mein Auto abschaffe, sinkt Ihre Kurve und so weiter. Also die kommen nicht auf die 2,5 Tonnen, sondern die Guten, die Braven, die Vegetarierinnen und so weiter, die schaffen es vielleicht auf 5, 6 Tonnen, aber da müssen Sie schon also wirklich sehr eingeschränkt leben, also 2,5 Tonnen. Also können Sie es selbst machen und können Sie sagen, wenn ich meine Bilanz verbessern will, also empfehle ich Umweltbundesamt CO2-Rechner, das ist im Prinzip die Sache an dem Ganzen. Jetzt haben wir das, wissen wir, was Sache ist. Und mit diesem Wissen kann ich jetzt dazu kommen, zur Diagnose zunächst. Was ist Sache? Wie hat sich denn das entwickelt? Ja? Wie hat sich das Umweltverhalten, jetzt bleiben wir in Deutschland, ja, seit den 50er, 60er Jahren entwickelt? Ich orientiere mich an den Kriterien Mobilität, Wohnen, Fleischkonsum. Ja? Also, und was sehen wir da? Faktor Mobilität. Eine massive Steigerung. Die Deutschen gegenüber den 50er Jahren fahren sehr viel mehr, fliegen sehr viel mehr in der Welt herum, sehr viel mehr. Ja. Zweitens, sehr viel mehr Autos gibt es und auch die Zahl der Kilometer, die ein Auto zurücklegt, ist auch gestiegen. Mehr Autos, höhere Jahresleistung, soweit zum Faktor Auto und auch mit der Bahn. Die Bahnkilometer sind gestiegen, also in allen Bereichen, bei dem Schlimmsten, bei dem Flugzeug ist der höchste Anstieg, dann Auto auch ein Anstieg und auch bei Bahn ein gewisser Anstieg. Also da ist klar, was geschehen ist in Deutschland, ich kann das gerne dann auch auf andere Länder übertragen. Bleibt noch der Fleischkonsum, das sind wir schon nicht mehr in so wichtigen Bereichen. Fleischkonsum hatte einen Peak in 1990, seitdem ist ein bisschen gesunken, aber nur schwach. Wir sind aktuell bei 60 Kilogramm im Jahr. Also die Bilanz ist klar, Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau, das wird zwar oft anders dargestellt, aber es sind immer noch Schattenprodukte, fairer Kaffee und so weiter. Es wird viel darüber geredet, aber faktisch ist das untergeordnet. So, soweit zur Diagnose. Aber die Sache hat auch noch einen anderen Punkt, die normative Positionierung. Also wir können jetzt nicht sagen, umweltgerechtes Verhalten ist gut oder schlecht, sondern es ist die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Ne? Wie wollen wir leben? Will ich tatsächlich 12 Quadratmeter im Plattenbau, im gut isolierten Plattenbau leben? Oder will ich tatsächlich immer zu Hause verbringen? Urlaub auf Balkonien und so weiter. Ist zwar auch schön, aber die Leute wollen halt gerne. Also die Leute, die arm sind und ganz sich bescheiden, die haben die beste Ökobilanz. Und ist die Frage, oder wie gesagt, hier, ich bringe mich um. Das ist der beste Beitrag, den ich leisten kann. Ne? Das ist klar. Also dann habe ich null Verbrauch mehr. Ne? Und der höchste Beitrag, den Deutschland zur Ökologie leistet, ist natürlich der Bevölkerungsrückgang. Ja, das ist ein enormer Beitrag, das ist klar. Aber eben ist es normativ, ist nicht irgendwie gut, schlecht oder so, sondern wir müssen sagen, irgendwo Entscheidungen treffen. Natürlich auch vor dem Hintergrund künftiger Generationen und so weiter. Also das will ich Ihnen nur sagen, dass man da nicht so von gut und schlecht reden kann. Gut, dann wollte ich noch etwas sagen zu dem Appell, Umweltschutz fängt beim Einzelnen an. Ne? Das ist immer sehr, wir müssen unseren Standby da abschalten und so weiter und so fort. Das ist schön und gut, aber wenn Sie eben jetzt unsere Größen wieder betrachten, was wir da machen können, Mobilität, Wohnen, Fleischkonsum und so weiter, klar, also die Ökobilanz, Ihre Ökobilanz in Ihrem Haushalt hängt eben nicht nur von Ihnen ab, ja, sondern es hängt Mobilität. Zum Beispiel, ich kann meinen Job gar nicht mehr ordentlich machen, wenn ich ein guter Top-Soziologe sein wollte. Ne? Da müsste ich ja ständig jedes Jahr auf die amerikanischen Konferenzen und so weiter. Das gehört in meinem Job dazu. Müsste ich machen, sage ich hier, schenke ich mir. Aber dadurch bin ich eben abgehängt, bin ich mehr gut kann. Ich schreibe immer noch viel zu Hause und so. Das ist ja auch ökologisch verträglich. Aber bin in meinem Job abgehängt. Und so geht es nicht nur mir, sondern anderen Leuten auch. Die Joberfordernisse, wenn ich arbeitslos in Schwerin bin, dann sagt das Arbeitsamt zu mir, hier, wir haben einen Job für dich in Hamburg, fahr rüber täglich. Ne? Okay, also das ist eben Mobilität. Oder im Wohnen, ja, da ist nicht Ihr Handeln, ob Sie die Heizung aufdrehen oder zudrehen. Das ist entscheidend, ob Sie eine ordentliche, moderne Wohnung haben. Wärmedämmung hat enormen Einfluss gehabt. Hängt gar nicht, wenn Sie in eine Mietwohnung ziehen, die ordentlich gedämmt ist, dann haben Sie einen sehr niedrigen Verbrauch. Oder Waschmaschine, ja, Waschmaschine gibt es enorme Verbesserungen. Der Verbrauch, der Warmwasserverbrauch in den letzten 20 Jahren ist drastisch gesunken. Das sind also technische Innovationen. Die Leute waschen und so weiter und daran hängt es in hohem Anteil. Aber ganz schuldfrei können wir die Leute nicht sprechen. Mobilität, also so die Frage, fahre ich da jedes Jahr nach Domrep, Dominikanische Republik, um zu baden und so. Also das ist schon Ihre Entscheidung letztlich. Also da können Sie schon Domrep, einmal Domrep und zurück sind zwei Jahresleistungen Autokilometer. Okay, das ist schon ein Beitrag, wenn Sie sagen, lieber nicht nach Domrep, sondern nach MacPom. Gut, also da muss man doch etwas vorsichtig sein, weil es eben diese strukturellen Setzungen gibt. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, also nämlich welche Faktoren beeinflussen das Umweltverhalten. Also ich will sprechen über im Wesentlichen zwei Dinge. Also gerne ist immer die soziodemografische, die Leute wollen immer wissen, Männer, Frauen, umweltgerechter, Leute mit hohem, niedrigem Einkommen und sowas. Das hat zwar theoretisch keinen großen Nährwert, aber das wollen die Leute immer wissen. Darauf will ich Ihnen auch ein paar Antworten geben, wie sich das verhält. Wir haben ja jetzt das Raster, ne? Aber im Kern geht es in der Diskussion, was bestimmt Umweltverhalten gibt. Also die Leute, die Wissen und Einstellungen. Umwelt fängt beim Einzelnen an, also Umweltbildung, Wissensvermittlung, Einstellungen, Werthaltungen, Aufklärung, das ist die eine Position. Auf der anderen Seite sind eher die Ökonomen und Soziologen, die sagen, der Mensch ist schon immer stabil, ja, den Mensch können wir nicht ändern, sozialistischen Menschen zu kreieren und so weiter, alles gescheitert. Der Mensch ist schon, wenn Sie Platon lesen, wie die Menschen da ticken, können wir alles gut nachvollziehen. Das war über 2000 Jahren. Also der Mensch ist irgendwie ähnlich, aber die Rahmenbedingungen, wir müssen die Rahmenbedingungen so einstellen, ja, strukturell, situationale Rahmenbedingungen, ökonomische Anreize. Das ist also das andere Lager der Leute, die andere theoretische Lager. Moral versus Ökonomie, könnte man das vereinfacht, aber gut, mit Einschränkungen sagen. Okay, also ich sage zunächst etwas zu den beliebten soziodemografischen Bestimmungsfaktoren. Da will ich sagen etwas zum Geschlecht, zum Einkommen und zur Parteipräferenz. Also sind Frauen oder Männer stärker Umwelt, haben bessere Ökobilanz? Bleiben wir bei den Frauen. Mobilität ist es noch immer so. Die Frauen sind weniger mit dem Flugzeug unterwegs. Noch immer haben weniger Frauen ein Auto. Ja, und warum auch immer, das interessiert die Umwelt ja nicht. Es geht nur darum, wie es eben ist mit der Mobilität. Schneiden die Frauen besser ab, also weil auch weniger Frauen noch immer etwas weniger erwerbstätig sind. Und die kümmern sich um die Kinder und sind im Nahbereich und so. Okay, also Mobilität ist klar, Frauen schneiden besser ab. Wohnen gibt es keinen Unterschied. Wohnen geschieht überwiegend im Familienkontext. Aber wenn wir mal die Alleinstehenden anschauen, selbst da ist es so, dass die Frauen in kleineren Wohnungen leben, weil sie eben weniger Geld haben und so weiter. Aber da gibt es keinen großen Unterschied. Fleischkonsum gibt es einen klaren Unterschied. Frauen essen weniger Fleisch. Ich beobachte ja immer die Studentinnen in unserer Mensa in Mainz. Das Lieblingsessen der Studentinnen ist immer Pommes und Salat. Während Schnitzel ist also das beliebteste Essen der Männer. Ne? Also das ist eben so. Da muss ich nur unseren Mensa-Manager fragen, der sagt mir das, wie das ist. Okay, also Fleischkonsum ist auch klar, weniger Frauen und Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau ist auch tendenziell eher zugunsten der Frauen. Hm? Hängt auch mit Gesundheitsbewusstsein und so weiter fort. Ja, also klar, Frauen haben eine bessere Ökobilanz als Männer. Das ist etwas spannender, nämlich Einkommen. Ne? Einkommen, das ist deshalb wichtig, weil wenn es in der Welt so weitergeht, China, höheres Einkommen und so weiter, Indien und so, Einkommen, jetzt schauen wir uns das erstmal in unserem Land an, individuell. Jetzt gehen wir die Kriterien durch. Mobilität, also ist klar, riesiger Unterschied. Je höher das Einkommen, die Leute mit hohem Einkommen fliegen viel, haben alle ein Auto und fahren auch mit der Bahn. Also ist ein massiver Unterschied. Je höher das Einkommen, umso höher die Mobilität, umso schlechter die Ökobilanz. Massiv, Faktor Mobilität. Wohnen ist auch massiv. Ja, also die Leute mit hohem Einkommen wohnen in größeren Wohnungen, Eigenheimen und so weiter und so fort. Ist auch klar, zu Ungunsten der Einkommenshöheren Fleischkonsum ist es tatsächlich in Deutschland, nicht in China und so, aber in China ist es gerade umgekehrt, je höher das Einkommen, umso mehr Fleisch essen die Leute. Aber hier in Deutschland ist es so, je höher das Einkommen, umso weniger Fleisch, aber der Zusammenhang ist nicht so furchtbar groß, aber schwache negative Korrelation. Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau, da sind die Hocheinkommensleute tatsächlich gut. Liegt eben daran, dass die Lebensmittel teurer sind und die Leute, die wenig Geld haben, die kaufen eben nun mal bei Aldi und Lidl ein. So ist das eben. Also das ist jetzt wichtig für die Diagnose, was geschieht mit der Welt, wenn eben die anderen Länder anziehen. Dann sagt man, na, wenn das so ist, dann schaut es echt düster aus. Es gibt nur eine schwache Hoffnung, die sogenannte Environmental Kuznets Curve, also von dem Herrn Kuznets. Ökonomen kennen die Kuznets-Kurve in der Einkommenstheorie, aber das ist die Übertragung von Kuznets auf die Umwelt. Diese Kurve, die also mitunter ist eine gewisse Hoffnung, läuft so. Also auf der X-Achse haben wir ein steigendes Pro-Kopf-Einkommen, steigendes Pro-Kopf-Einkommen. Und auf der Y-Achse den Umweltverbrauch. Und dann ist es so, wenn die Leute ganz arm sind, ja, dann haben sie einen geringen Umweltverbrauch. Also Leute in einem Township in Südafrika, die haben sehr geringen Umweltverbrauch. Ja. Und dann mit zunehmendem Wohlstand steigt der Umweltverbrauch an. Und die Hoffnung ist, dass es dann eben einen Wendepunkt gibt, ja, und dass es dann wieder runtergeht, ja, also bei hohem Einkommen wieder runtergeht. Warum soll es runtergehen? Weil den Leuten die Umwelt dann wichtiger wird. Leute mit hohem Einkommen wollen eben in einer schönen Umwelt leben und weil sie mehr Geld haben, um etwas gegen die Umweltverschmutzung zu tun. Das sind die beiden Argumente. Könnte man jetzt sich anschauen, wir wissen für alle Länder, alle 200 Länder auf der Erde, wissen wir den CO2-Ausstoß pro Kopf. Können wir es anschauen? Folgt es einer umgekehrten U-Kurve? In der Tat ganz sanft, aber nicht so drastisch, sondern da die Schweiz und so, die reichen Schweizer, die sind ein bisschen niedriger im CO2-Ausstoß pro Kopf. Bei den Schweizern liegt es daran, dass die alle sogenannte saubere Industrien haben. Ihre Autos, die kaufen sie alle aus Deutschland. Und deshalb haben die eine gute Ökobilanz und da haben sie auch viel Wasser und so. Gut, also aber lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich die vorliegende Forschung zusammenfasse, ist also die Environmental Kuznets Curve ein ganz zaghaft, deutet sich das nur an, ganz zaghaft. Meistens geht es erstmal nur bergauf. Je höher das Pro-Kopf-Einkommen, also aufsteigend und weniger drunter. Ich fahre auch ab und zu, um meine Ökobilanz ist ja auch schlecht, ab und zu nach China und lehre dort ein bisschen in Umwelt und versuche immer den Chinesen das sogenannte Tunneling Through zu erklären. Tunneling Through ist, dass die Chinesen eigentlich, hier haben wir einen Berg, dass sie sich durch den Berg da durchgraben sollten unter, weil die Chinesen eigentlich da unten durch, also dass sie gar nicht so hoch kommen, sondern mit zunehmendem Wohlstand, ja, dass sie die ganzen modernen Technologien, die ja erst entwickelt werden mussten, dass sie die übernehmen, Windenergie und so weiter, und dass sie dann gar nicht da zu dem Peak da kommen, sondern sich unten durchgraben. Das ist die Idee für China, aber es klappt nicht so. Chinesen können wunderbar Sonnenkollektoren herstellen, sehr viel besser als die Deutschen, aber sie verkaufen sie alle an die Deutschen und selber nutzen sie sie nicht. Ne? Das ist der Nachteil, weil sie zu teuer ist. Ne? Also Kohle ist eben in China billiger. Ne? Gut, okay, also das ist eine gewisse Hoffnung, die Environmental Cushiness Curve, aber naja, gut. So, jetzt will ich noch etwas sagen zu einem beliebten anderen Thema, die Effekt der Parteipräferenz. Und da ist es zunächst mal so, da werden die Grünwähler immer gerne diskreditiert. Ich habe meinen Beitrag auch dazu geleistet, muss ich aber doch etwas korrigieren. Zunächst, wenn wir es anschauen, 100 Grünwähler, Grünwählerinnen vergleichen wir mit 100 anderen Deutschen, dann ist die Ökobilanz der Grünwähler schlecht. Die fliegen mehr in der Welt rum, die Grünwähler, fahren häufiger Autos und so weiter. Aber es liegt nicht daran, weil sie grün wählen, sondern weil es eben Leute sind, die eher höheres Einkommen haben und so weiter. Wenn wir das statistisch kontrollieren, bei gleichem Einkommen, gleicher Bildung, schneiden die Grünwähler besser ab. Also insofern muss man unterscheiden zwischen der reinen einfachen Gegenüberstellung Grünwähler versus Nicht-Grünwähler oder Grünwähler versus Nicht-Grünwähler unter sonst gleichen Bedingungen. Also die Idee, es hat schon einen gewissen Effekt. Der Effekt ist allerdings nicht allzu stark. So, soweit zu dem ersten Block, soziodemografische Bestimmungsfaktoren. Jetzt komme ich dann zur Bedeutung von Wissen und Einstellungen. Also Befundlage zur Rolle des Wissens, will ich es jetzt nicht so pauschal sagen. Es kommt auf die Art des Wissens an, ja, epistemisches Wissen oder Faktenwissen oder Kausalwissen. Also man muss immer schauen, welche Art von Wissen ist da wichtig. Also zunächst mal die Generallinie ist, dass Umweltwissen also nur schwache Effekte hat. Schwach bis gar nicht, ja, kann zumindest sagen, Wissen schadet nicht. Also das ist immerhin, könnte man auch anders argumentieren. Ja? Wenn ich viel weiß, ein bisschen kenne ich mich zum Beispiel aus mit den Facts, also ich weiß CO2-Ausstoß pro Kopf, also Deutschland 10 Tonnen, USA 20 Tonnen, China sind inzwischen bei 7 Tonnen. Den Chinesen muss man etliches abrechnen, weil sie für uns produzieren. Das sind ja die Werkbank von Deutschland. Und der CO2-Ausstoß in China, der ist im Prinzip, um irgendwelche Güter hier für USA und Europa zu produzieren. Also insofern muss man den Chinesen ein paar Tonnen runterrechnen. Gibt es auch Modelle dafür. Aber das wissen wir jetzt. Also ich weiß, wie das verteilt ist, ne? Und das weiß ich und dann sage ich, das ist jetzt Wissen, das ich habe. Und dann kann ich sagen, ja, also wenn dem so ist, dann was soll's, fliege ich auch weiterhin in die Dominikanische Republik. Also daran liegt es jetzt nun auch nicht. Ne? Also insofern könnte man auch argumentieren, dass Wissen eigentlich kontraproduktiv ist. Aber Wissen kann auch entmutigen. Aber gut, wenn es konkretes Handlungswissen ist, also kann man schon davon ausgehen, dass in gewisser Weise stabilisierend wirkt. Also okay, Wissen schadet nicht, darauf können wir uns gut verständigen. Ne? Wissen ist ja die eine Sache, die andere Sache, da habe ich auch einiges dazu geschrieben, zur Rolle des Umweltbewusstseins, also die Einstellungen Umweltbewusstsein. Und da hat sich inzwischen weit rumgesprochen, gibt es eine eindeutige Diskrepanz zwischen Einstellungen und Verhalten. Die Leute haben zwar ein hohes Umweltbewusstsein, handeln aber nicht entsprechend. Diskrepanz zwischen Einstellungen und Verhalten, das muss man etwas relativieren, weil diese Diskrepanz gibt es nicht nur im Umweltbereich, sondern die gibt es auch in anderen Bereichen. Manchmal sind wir sogar froh, dass die Leute ihre Einstellung nicht umsetzen. Fremdenfeindliche Einstellungen, wie fremdenfeindlich die Deutschen sind. Es ist erschreckend, wenn die alle entsprechend handeln würden, da wäre es schlimm bestellt. Also in diesem Fall sind wir froh, dass die Leute ihre Einstellungen nicht in Handeln umsetzen, dass es Diskrepanzen gibt zwischen Einstellung und Verhalten. Das ist ein klassisches Forschungsfeld der Sozialpsychologen. Also es gibt eine Diskrepanz. Die Leute haben ein hohes Umweltbewusstsein, verhalten sich nicht entsprechend. Es ist die Frage, wie können wir das erklären? Ich spreche nur stichwortartig drei Erklärungen an. Die eine Erklärung habe ich schon angedeutet. Umweltverhalten ist, ich nenne das mal Aufmerksamkeitsverschiebung. Also Umweltverhalten ist vielfältig. Jeder sucht sich das raus, wo ich gut abschneide. Also, weil es eben Umweltverhalten so vielfältig ist, kann jeder bei hohem Umweltbewusstsein sagen, ja, die Leute, die eine 200 Quadratmeter Wohnung haben, sagen, ja, ich kaufe aber ökologische Produkte. ne, also und so weiter. Für jeden ist etwas dabei und deshalb kann man ganz gut mit dieser Diskrepanz leben. Aufmerksamkeitsverschiebung. Andere Erklärung ist, ich selbst bin ja nur ein kleines Licht. Wenn ich als einzelner Kleiner mit dem Fahrrad da durch New York fahre, ja, dann hat das ja überhaupt keinen Effekt. Ich fühle mich da wie der letzte Stadtindianer. Der Umweltschützer ist auch noch der Dumme. Ich bin auch noch der Dumme. Ich bemühe mich. Also mein Beitrag ist eh null. Ja. Ob ich Auto fahre oder nicht, ist für die Welt CO2-Bilanz, kann man wirklich vergessen. Ich kann höchstens sagen, ja, um mein Gewissen zu beruhigen, mache ich es trotzdem, aber Beitrag ist trotzdem null. Ja. Gut, und dann gibt es schließlich eine weitere Erklärung noch und die lautet ganz einfach, was ich eben tue, hängt nicht nur von meinen Einstellungen ab, von dem, was ich will, was ich gut finde, sondern auch von anderen Faktoren. Ne. Ich kann sagen, ich finde gut, Bioprodukte zu kaufen, wenn ich arm bin, ich kann es einfach nicht. Ne. Oder wenn ich Bioprodukte kaufen will und lebe da irgendwo in Brandenburg, da gibt es eben im Umkreis meinetwegen, gibt es das nicht mehr, Verfügbarkeit. Also was ich tue, hängt eben nicht nur von meiner Einstellung, Werthaltung ab, sondern von anderen, von Preisen und so weiter, von den situationalen Rahmenbedingungen. Gut, also das sind so ein paar Erklärungen für die Diskrepanz. Eine andere Sache, auf die ich immer noch gerne hinweise, ist also folgendes Schema. Warum ist die Korrelation zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten relativ niedrig? Das liegt nicht nur daran, dass wir viele Umweltrhetoriker haben, hohes Umweltbewusstsein, niedriges Umweltverhalten, die nenne ich jetzt mal Umweltrhetoriker, ja, die verursachen natürlich eine Diskrepanz, aber auch die einstellungsungebundenen Umweltschützer, das sind die Leute, die haben zwar kein hohes Umweltbewusstsein, haben aber ein gutes Umweltverhalten, ne? Also eben viele Leute, weil sie kein Geld haben oder viele aus unserer älteren Generation, ja, also meine Mutter und so weiter, die hatte Umweltbewusstsein kein Gefühl dafür, aber die war aber trotzdem vorbildlich. Das war eine alte Frau, die ist nie aus ihrem Dorf, ne, und hat alles wiederverwertet, ja, also hatte eine super gute Ökobilanz, aber einstellungsungebunden. Also ich kann mich umweltorientiert verhalten ohne irgendwelche Einstellung. Genauso ist es übrigens bei Wissen, sagen die Leute immer, Wissen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Umwelthandel. Das schreiben die Leute oft, das ist ein völliger Blödsinn. Jemand, der irgendwo arm ist, ja, die haben in Townships von Südafrika, die Leute, ja, haben kein Wissen, aber haben eine super Ökobilanz. Also Wissen ist weder notwendig noch hinreichend, um eine gute Ökobilanz zu haben. Technisch stellen wir immer ja die Korrelation fest, Korrelation zwischen Umweltbewusstsein und Umweltverhalten, und die ist niedrig, irgendwie bei 0,2 oder so. Pearson'sche Korrelationskoeffizient sagt Ihnen nichts, aber ist egal. Also die Korrelation ist niedrig, aber es liegt eben auch an den einstellungsungebundenen Umweltschützern. Die UN erzählt uns immer, das Umweltbewusstsein der Leute muss sich ändern und Umweltwissen. Also wie gesagt, es schadet nicht. Aber wie viel wir da erwarten können, ist doch etwas fraglich. Gut, komme ich also zu dem letzten Einfluss, der dritten Gruppe von Einflussfaktoren, nämlich zur Rolle von strukturell situationalen Rahmenbedingungen. Also da muss man sagen, schaut das schon ganz anders aus. Ja? Eben die Menschen reagieren auf Anreize. Die Verfügbarkeit von Handlungsalternativen, das ist so eine strukturelle Bedingung, wenn es eben nichts gibt, wenn es keine Waschmaschinen gibt oder keine Bioprodukte gibt, dann geht es eben nicht. Also strukturelle Anreize sind wichtig und vor allem erscheint mir da wichtig zu betonen, sind sogenannte eher strategische Entscheidungen, die Sie treffen. Also wenn Sie sagen, okay, ich beschaffe mir mal ein Auto, ne, dann haben Sie eine strategische Entscheidung getroffen. Wenn Sie rational sind, müssen Sie eigentlich für alles das Auto nutzen. Wenn Sie ein Auto sich beschafft haben und fahren nur 2 Kilometer im Jahr mit, dann ist die Kosten pro Kilometer, die sind exorbitant hoch. Also um die Kosten pro Kilometer zu senken, wenn Sie ein Auto mal haben, dann ist es rational, das für alle Wege auch das Auto zu nutzen, unter ökonomischen Gesichtspunkten. Also dann senken Sie mit jedem zusätzlichen Kilometer die Kosten pro Kilometer. Also, oder wenn die Wohnortwahl, wenn Sie mal gesagt haben, ich lebe jetzt da irgendwo auf dem Land da draußen, Ja, dann haben sie eine Entscheidung getroffen, die ist eben mit Pendelwegen verknüpft. Ja, da können sie dann sich sonst noch wie bemühen. Da ist es eben schwer. Oder die Wohnungsgröße, wenn sie gesagt haben, ja, muss eine große Wohnung sein, dann ist eben diese Entscheidung, dann hilft es nicht, die Heizung ab und zu abzudrehen oder das Fenster zu kippen, Stoßlüften und alles, was uns da erzählt wird unter dem Gesichtspunkt der Ökobilanz, alles schön und gut. Oder die Art der Heizung, die Sie haben in Ihrer Wohnung, das ist auch eine strategische Entscheidung, alte Heizung, ja, wenn Sie eine alte Heizung, also die modernen Heizungen sind so viel effizienter. Das ist eine wichtige Entscheidung. Modernisieren Sie Ihre Heizung, dann ist das alles andere ist da marginal. Oder bei der Verkehrsmittelwahl, da kommt es nicht auf die Einstellung an. Verkehrsmittelwahl ist eigentlich ganz einfach. Ja? Da reden uns die Leute immer. Sondern was die Leute für ein Verkehrsmittel wählen, hängt erstens ab von der Zeit. Wie lange dauert das, ja? Also dahin zu kommen? Das ist das A und O, das Oberste, zweitens das Geld. Ja. Dann noch die Bequemlichkeit, die vage ist. Bequemlichkeit ist vage. Manche Leute sagen, es ist super bequem, mit dem Fahrrad nach Dahlem zu fahren. Andere sagen, Gottes Willen, komme ich verschwitzt an, das ist unbequem. Also da gibt es so Unterschiede. Aber das sind die drei Faktoren, Zeit, alles andere, dann Geld. Und dann irgendwie Soft, Bequemlichkeit. Und das ist alles, Umwelt spielt da eigentlich eine marginale Rolle. Ich will nicht zu viel von mir selbst erzählen, aber ich habe auch doch immer Bauchschmerzen. Ich lebe in Konstanz und jetzt will ich hierher zu einem Vortrag. Ja? So, dann tue ich mir schwer mit dieser Entscheidung, aber letztlich bin ich dann geflogen von Zürich. Ich fahre nach Zürich, fliege daher von Tür zu Tür mit dem Zug, sind es 10 Stunden. Von Tür zu Tür mit dem Flugzeug sind es 5 Stunden und der Preis ist eigentlich derselbe. In diesem Fall, das war noch ein teurer Flug. Also oft ist der Preis auch noch niedriger. Was wollen wir da erwarten? Wenn Zeit und Geld, also dann fliegen die Leute. Zug oder Flug hängt an Zeit und Geld. Menschen reagieren auf Strukturen und jetzt will ich noch etwas sagen zu den finanziellen Anreizen und da ist eben die Message, die Preise müssen die Wahrheit sagen. Lange haben das die Umweltschützer, das ist ja eher so eine ökonomistische Position, lange haben das die alten Umweltschützer, haben immer diese ökonomistische Sichtweise bekämpft, ja. Aber die Preise sind tatsächlich entscheidend. Es wird immer gesagt, ja, Preis, da gewöhnen sich die Leute dran und so. Manche Leute sagen, es ist nicht von Bedeutung, die Preise sind von Bedeutung. Was gibt es, was wissen wir denn über die Benzinpreise? Die relativen Benzinpreise sind in Deutschland noch immer gesunken gegenüber den 50er Jahren. Ein Facharbeiter arbeitet 1 Stunde. Wie viele Liter Benzin kann er sich da kaufen? Das schauen wir uns meinetwegen 1955 an. Und das schauen wir uns heute an. Ein Facharbeiter arbeitet 1 Stunde, wie viel Liter Benzin kann er sich kaufen? 1955, da konnte er sich für eine Arbeitsstunde 5 Liter, also ich weiß die Zahl nicht genau, auf jeden Fall so gemessen, ne, sind die Benzinpreise deutlich gesunken. Was auch immer die Autolobby und die ganzen ADAC, die erzählen uns immer, also können wir uns erzählen, was wir wollen. Wir können uns die Benzinpreise anschauen, die sind drastisch gesunken. Die Bahnpreise hingegen, können wir dasselbe Spiel machen. Für 1 Stunde Arbeit, wie viel Kilometer Bahn konnte jemand fahren in 1955 und heute? Die Bahnpreise sind leicht gestiegen. Also während die Benzinpreise gesunken sind, so ist es eben. Die ganzen Klagen über zu hohe Benzinpreise, das ist ja alles nur Interessenspolitik. Wenn die Leute beim nächsten Autokauf sich ein anderes Auto kaufen würden, ja, da können sie den Benzinverbrauch halbieren. Da können für die einzelne Person, könnte sich der Benzinpreis verdoppeln, ne? Könnte also auf 3 Euro steigen und sie hätten noch dieselben Ausgaben. Also insofern, Preise sind nun mal von Bedeutung, weil Kauf von Nahrungsmitteln, ja, ja, das sind eben nur mal die Leute, die arm sind, die gehen zu Aldi und die kaufen nicht irgendwelche Bioprodukte. Das ist eben so. Ne? Also das ist simple ökonomische Angebot und Nachfrage und unter einer bestimmten Budgetrestriktion. Und die Kombination von Ökonomie und Moral, ne? Da ist ein Stichwort, das mir immer wichtig erscheint, Motivallianzen zu bilden. Ja? Sie haben gute Chancen, wenn Sie in die Ernährung gehen, ja, dann ist die Motivallianz, gut, das sind die Ökoprodukte meistens teurer, aber da haben Sie immerhin, können Sie Ökoprodukte Gesundheit, ja, also gesünder, ja, das ist ein Argument, und Geschmack vielleicht noch, Tomaten, also zumindest für mich schmecken irgendwie so Bio-Tomaten irgendwie besser als diese Industrietomaten. Gut, kann man drüber streiten über Geschmack, aber grosso modo. Also da könnte man immerhin sagen, also wenn man Ernährung was erreichen will, die Allianz mit Gesundheit und Geschmack, ne, das bietet sich da an. Anderen Bereichen, Energiesparen, haben wir einen guten Partner. Da gehen nämlich oft Ökonomie und Moral einher. Energiesparen im Haushalt, ne? Wenn ich meinen Verbrauch spare ich Geld, ne, und Umwelt. Geld und Umwelt, Ökonomie und Moral. Das ist natürlich dann ein Bereich, wo es gute Chancen gibt, wo ich dann also durch entsprechende Maßnahmen, bei Autofahren hatte ich schon gesagt, mit dem Benzinverbrauch und so, einfach den Wechsel des Autos, ne, kann ich, oder die Fahrweise, ne, also kann ich einfach durch so einen Trainingskurs, den sogar ADAC anbietet, so ein umweltfreundliches Fahren und so weiter, da kann ich 20% meinen Benzinverbrauch senken einmal, indem ich so einen 3-Tages-Kurs, oder ich weiß gar nicht, ich habe ja kein Auto, ich habe noch keinen so einen Kurs gemacht, aber bestimmt von den hier Anwesenden hat vielleicht jemand schon so einen Kurs gemacht. Da können die Benzinpreise wieder um 20% steigen, ohne dass ich eine Einbuße hätte. Ja, also gut, Fahrweise, Autotyp, ne, also das sind eben, gut, Motivallianzen. Andere Sache noch sind Verdrängungseffekte. Das wird bei preislicher Steuerung immer noch ein gewisses Problem, nämlich Crowding out nennt man das, oder die Zerstörung von Moral durch Ökonomie, heißt Verdrängung auf Deutsch, Crowding, nämlich dass moralische Anreize durch Geldsteuerung verdrängt werden. Ja? Klassisches Beispiel, das man überall jetzt in den Zeitungen lesen kann, ist der Kindergarten in Israel. Da war es so, ist ein klassisches Problem, dass die Eltern oft ihre Kinder zu spät abholen. Und das ärgert die Kindergärtnerinnen natürlich, wenn die Eltern zu spät kommen. Die Leute, die Eltern sind, die wissen das hier. Und der Kindergarten hat dann gesagt, ja, also jetzt führen wir eine Strafe ein. Also wenn die Eltern zu spät, dann kostet es meinetwegen die erste halbe Stunde, kostet es, sagen wir mal, 10 Euro. Das war die Idee in dem Kindergarten. Und was war der Effekt? Der Effekt war, dass viel mehr Kinder später abgeholt wurden, weil die ja gesagt haben, oh Gott, 10 Euro zahle ich halt, dann kann ich noch schnell das fertig machen. Und also insofern wurde die ursprüngliche Motivation, die Pünktlichkeitsnorm einzuhalten, durch das Geld untergraben. Also mit geldlicher Steuerung oder wenn Sie Ihre Kinder, wenn ich meine Kinder dafür bezahle, wenn sie den Abwasch machen, ja, dann mache ich das um 4 Wochen und dann werden die mir nie mehr freiwillig abtrocknen, sondern sagen nur Cash. Ja, also. Vorher haben sie immer, wenn ich sie entsprechend anreize, haben sie immer freiwillig, wir wissen alle und so weiter. Aber wenn ich einmal mit Geld anfange, dann komme ich nicht mehr von der Geldschiene herunter. Ne? Also, oder bei der Ökonomisierung, wenn sie den Müll zu stark ökonomisieren, ne, Geld und so weiter, zu teuer wird die Müllabfuhr, dann nehmen die Leute und tragen ihren Müll in den Park und so weiter, ja, oder verbrennen ihn dann zu Hause wieder in ihrem Ofen und so weiter. Kann er leicht übersteuern mit dem Geld. Ne? Also man muss es trotzdem, obwohl Preise wirken, ist eine Vorsicht geboten. Und wenn man das Ganze kombiniert, kann man also auf eine These kommen, die wir immer als Low-Cost-These des Umweltverhaltens bezeichnen. Was sagt die Low-Cost-These? Die Low-Cost-These sagt, wir können auf das Umweltbewusstsein vertrauen in Niedrigkostensituationen. Dann wirkt das Umweltbewusstsein. Aber wenn es um viel geht, dann ist das Umweltbewusstsein weniger wirkungsvoll. Also wir haben hier auf der X-Achse die Kostenträchtigkeit des Verhaltens, also sind nicht nur monetäre Kosten, sondern wie mühsam ist etwas, also Kostenträchtigkeit. Wenn ein Verhalten wenig kostenträchtig ist, dann ist der Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten hoch. Ja? Und wenn es um viel geht, ist der Zusammenhang niedrig. Also zum Beispiel bei der Mülltrennung, ja, da haben wir einen eigentlich ganz guten Zusammenhang. Hat das Umweltbewusstsein einen relativ deutlichen Effekt. Ob die Leute Müll trennen, ja oder nein, Hingegen, ob die Leute ein Auto haben, ja oder nein, das ist dann schon eine kostenträchtigere Entscheidung, kein Auto zu haben. Da gibt es die Korrelation zu den Autobesitz und Umweltbewusstsein ist null. Also, das heißt also, Sie können auf das Umweltbewusstsein schon vertrauen, in vielen Situationen, wo es um Low-Cost-Dinge geht. Das kann sich auch aufaddieren. Ne? Also, es ist nicht notwendig so, dass das unwichtig ist. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, wie Auto haben, ja, nein, da wäre es wohl verfehlt, ein höheres Umweltbewusstsein zu setzen.
Je ärmer der Mensch, desto besser sein Umweltverhalten. So informierte uns heute der Soziologe Peter Preissendörfer von der Universität Mainz. Er erklärte uns auch, dass die Wähler der Grünen im durchschnittlichen Vergleich mit anderen Deutschen die schlechtere Ökobilanz haben. Und weil solche Erkenntnisse höchst interessant sind und uns überraschen, am nächsten Wochenende geht's weiter mit diesem Thema von der Berliner Sommeruni 2014.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.